Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute, was wird aus Octopus's Garden? Die WOTS untersucht Pläne zum Deepsea-Mining.
Vampir-Tintenfisch, Seefledermaus, Gespensterfisch, Tiefseeteufel. Die Menschen haben den Tiefseewesen unheimliche Namen gegeben. Sie leben auch an einem sehr unwirtlichen Ort. Auf jeden Fall aus der Perspektive von Nicht-Tiefseewesen. Selbst der Meeresboden ist bewohnt. Dort tummeln sich Muscheln, Borstenwürmer, Seegurken. Vor wenigen Jahren hat man eine transparente Mini-Krake entdeckt und sie aufgrund ihres geisterhaften Aussehens Casper getauft, nach dem Geist aus einer berühmten Zeichentrickserie. Von Tiefsee spricht man ab einer Meerestiefe von 200 Metern. Dort herrscht Dunkelheit, Kälte und ein immenser Wasserdruck. Es erstaunt wenig, dass diese Gegend kaum erforscht ist. Doch, so viel weiß man, die Artenvielfalt tief unten im Meer ist riesig. Was man bis jetzt ebenfalls herausgefunden hat, auf dem Meeresgrund in den Tiefen des Ozeans gibt es nicht nur Leben, sondern auch eine Art kartoffelgroßer Steine. Und diese Steine enthalten so ziemlich alles, was man für den Bau einer Batterie benötigt. Man muss diese Batterien eigentlich nur noch ernten, sagen Unternehmer, die ungeduldig darauf warten, mit dem Tiefseebergbau zu beginnen. Umweltverbände wie Greenpeace hingegen schlagen Alarm. Ozeane bedecken fast 2/3 der Erdoberfläche. Das meiste davon zählt zur Tiefsee. Sie gelten als stabilisierende und regulierende Kraft des Klimasystems. Die Bedeutung der Ozeane ist groß. Umso drängender die Frage, welche Umweltstörungen wird der Tiefseebergbau haben? Bereits 1989 starteten Ozeanforschende ein Experiment, um genau diese Frage zu beantworten. Sie pflügten den Meeresboden vor der Küste von Peru in einem etwa 11 Quadratkilometer großen Gebiet um. Abgebaut wurde dabei nichts. Nach 26 Jahren wurde dann überprüft, wie sich die Fauna nach dieser Wühlaktion angepasst hat. Das Resultat? Das Leben und das Ökosystem haben sich so gut wie gar nicht erholt. Das erklärt der Ozeanforscher Dr. Matthias Heckel vom Forschungsprojekt «Ecological Aspects of Deep Sea Mining» in einem YouTube-Video. Beim industriellen Tiefseebergbau wären dann nicht nur 11 Quadratkilometer betroffen. Pro Lizenzgebiet, pro Firma, pro Jahr würde eine Fläche von zwischen 200 und 250 Quadratkilometer komplett abgetragen. Gemäß Heckel wird der Tiefseebergbau aus ökonomischen Gründen auf 20 bis 30 Jahre angelegt. Wenn man die Zahlen hochrechnet, dann würde eine Fläche in der Größe von 1/3 Europas zerstört werden. Bis jetzt wird Deep Sea Mining noch nicht kommerziell praktiziert. Unternehmen konnten bisher nur Erkundungslizenzen beantragen, um ihre Abbautechnologien zu testen. Doch das könnte sich bald ändern. Unternehmen, darunter auch eines mit Sitz in der Schweiz, stehen in den Startlöchern, um Milliarden aus dem Boden zu ziehen. Umweltverbände kämpfen dafür, den irreversiblen Verlust an biologischer Vielfalt in den Weltmeeren zu verhindern. Und VertreterInnen verschiedenster Länder führen derweil Gespräche darüber, wie man mit Abbauvorhaben umgehen und wie der Tiefseebergbau reguliert werden soll. Ja, apropos Regularien. Welche Regeln und Gesetze gelten in diesem Gebiet überhaupt? Wer kann über den Grund der Ozeane entscheiden? Und wer hat welche Interessen und warum? Lässt sich Deep Sea Mining aufhalten? Daniel Stern von der WOTS ist tief in die Thematik des Tiefseebergbaus eingetaucht. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Daniel Stern, viele Firmen, die sich jetzt um diesen Markt des Deep Sea Mining da kümmern, die da Projekte durchführen, sprechen gerne davon, dass das Deep Sea Mining total super, wenn nicht gar notwendig wäre für die Energiewende. Für mich ist das so, ich höre, die wollen Metalle schürfen und seltene Erden auf dem Meeresgrund. Das klingt jetzt für mich nicht nach wahnsinnig neuen Ideen, nur noch einem neuen Gebiet, das man beackern kann, ja, also einem neuen geografischen Gebiet. Was meinen solche Firmen denn genau, wenn sie von der Energiewende sprechen und dass das Deep Sea Mining so wichtig ist dafür?
Ja, im Prinzip eben, was Sie eigentlich jetzt momentan besonders im Fokus haben, das sind die Manganknollen, die ja zu Millionen oder Milliarden am Meeresgrund liegen und speziell auch in dieser Zone, wo sie jetzt abbauen wollen, die zwischen Mexiko und Hawaii liegt. Dort hat es Mangan drin, aber auch Kobalt und Nickel. Alle drei Metalle sind auch sehr wichtig jetzt für die Batterieproduktion. Sie sagen, die Welt braucht diese Metalle, um diese Energiewende zu schaffen. Was Sie meinen, natürlich vor allem eben die elektrischen Autos. Vor allem das Kobalt ist relativ einseitig verteilt auf der Oberfläche der Erde, also speziell eigentlich im Kongo ist fast die Hälfte allen Kobalts, das man bis jetzt weiß, liegt in Kongo und von dort kommt dann auch jetzt exportmäßig zurzeit 59% her. Und Kongo ist ja, wie wir wissen, ein Staat, der wenig Staatlichkeit oder keine hat, wo es Bürgerkrieg gibt, wo umkämpft ist. Wahrscheinlich auch wegen diesen verschiedenen Metallen, wo dort liegt. Das ist eben ein klassischer Rohstofffluch, der über dieses Land liegt. Also Sie sagen
jetzt,
natürlich...
Jetzt sagt man auf dem Meeresgrund, da hätten dann mehr Länder Zugang, um dieses Kobalt da zu schürfen zum Beispiel.
Im Prinzip alle natürlich, genau. Und das ist dann der Trigger. Aber man muss auch sagen, dass Batterieproduktion sich verändert, also weiterentwickelt. Und dass es auch neue Batterien gibt, die ganz ohne Kobalt auskommen. Das heißt, es ist nicht unbedingt nötig.
Aber ist es denn überhaupt unbestritten in der Forschung, dass wenn man jetzt auf die Energiewende zielt, dass Batterien, dass Akkus das Nonplusultra sind, also dass es toll ist, wenn man die gesamte Tiefsee abgrasen kann, damit man dann nochmal x-mal mehr Batterien und Akkus herstellen kann?
Eben, das, ich glaube, das ist nicht eine Frage der Forschung, sondern mehr eine politische, ökonomische Frage. Was wollen wir überhaupt? Also wo steuert die Welt hin? Anhand dieser Diskussion über den Tiefseebergbau kristallisiert sich eben diese unterschiedlichen Positionen auch heraus. Also dass eben NGOs wie Greenpeace und so, die natürlich auch das vertreten, dass man eben nicht weiter machen kann wie bis jetzt, sondern dass man eben hin zu einer zirkulären Ökonomie muss, weniger quasi Individualverkehr zum Beispiel haben muss. Während eben so diese Protagonisten des Tiefseebergbaus eigentlich ja sich auch als so grüne quasi Unternehmer verkaufen, die eben sagen, irgendwie mit uns geht alles wie bisher, einfach irgendwie viel ökologischer und grüner und ohne Treibhausgasausstoß.
Gut, dann kommen wir vielleicht darauf zu sprechen, was auch Kritikerinnen von diesem Tiefseebergbau sagen. Die sagen in erster Linie, die Tiefsee ist ein Bereich, der wahnsinnig wenig erforscht ist, wo man aber zumindest stark vermutet oder inzwischen weiß, dass dort eine große Artenvielfalt herrscht und dass man keine Ahnung hat, welche Folgen es hat, wenn man da jetzt diese Manganknollen, die tut man ja absaugen, da tut man zum Teil auch den Boden eingreifen und zerstören und hinaufpumpen durch Rohre. Die Folgen, die diese Eingriffe hätten, sagen diese Kritikerinnen, wären eigentlich nicht abschätzbar. Was sagen denn da diese Unternehmerinnen und Politikerinnen, die pro Tiefseebergbau sind, dazu? Sagen die dann doch, wir wissen, was passiert oder wie verteidigen die sich?
Also sie sagen eigentlich vor allem, dass es weniger schädlich ist als der Bergbau auf der Erde quasi.
Aber die Frage, woher wissen sie das?
Das ist ihre Behauptung, die wirklich nicht irgendwie basiert auf Forschung, weil eben, ich meine, alle, die in der Tiefsee forschen, die sagen, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig. Also und das ist, da haben sie nichts entgegenzusetzen. Darum probieren sie sehr auf dieser anderen Ebene. Also sie sagen, dort leben keine Menschen. Sie sagen so zum Beispiel sogar, ja, im Tiefseebergbau gibt es keine Kinderarbeit. Das ist zum Beispiel auch ein Argument von ihnen. Also der Punkt ist, also wenn ich mit Leuten rede, eben Tiefseeforscher und Forscherinnen, die sagen einfach, großflächig wird da alles umgewühlt und da werden Spezies zerstört, eben, die wir gar noch nicht kennen. Also wir gehen ja davon aus, wir wissen ja nicht, sind jetzt 90% der Spezies auf Tiefsee kennen wir schon oder nur 1%. Wir wissen so wenig eigentlich. Und auch die ganzen Ökosysteme, wie sie dort unten funktionieren, haben wir eigentlich keine Ahnung. Auch auf was für eine Dimension sind die ganz kleinräumig oder sind die großräumig? Wir wissen das alles nicht. Also wir, ich meine da auch wirklich die ausgewiesensten, besten Leute, die seit Jahrzehnten irgendwie Tiefseeforschung betreiben, die wissen es nicht. Aber es gibt eben Dinge, die man weiß. Also man weiß zum Beispiel eben diese Magnanknollen, die liegen ja in diesen Sedimenten drin. Und diese Sedimente auf dem Meeresboden, das ist eigentlich nur so eine Schicht von vielleicht 10 cm, wo eigentlich das Leben ist. Und die liegt um diese Knollen herum, beziehungsweise die deckt diese Knollen zur Hälfte ab. So, und das heißt, wenn man die rausnimmt, dann macht man auch die Sedimentsschicht kaputt. Und man macht Wolken von diesen Sedimenten, die dann irgendwie sich über Kilometer erstrecken. Und wenn man das jetzt großflächig macht, dann sind das gigantische Sedimentswolken eigentlich, die man da produziert. Viele dieser Tiere im Untergrund, die filtrieren das Wasser, das eigentlich total klar ist, dort unten. Und wenn das natürlich voll dieser Sedimente ist, dann sterben diese Tiere ab, weil die ihre Filter sofort verstopfen werden. Also so Sachen weiß man, aber vieles weiß man schlicht nicht.
Kommen wir jetzt nach diesem sozusagen umweltpolitischen Aspekt zur Wirtschaft. In deinem Text in der Watch schreibst du ja von einer Firma, die einer der wesentlichen Player zu sein scheint im Bereich des Deep Sea Mining, die auch schon so einige Lizenzen erworben hat. Wer sind denn die größten Player jetzt in der Industrie in diesem Bereich des Deep Sea Mining? Und was ist das für eine Firma in der Schweiz? Und gibt es da noch mehr, die in der Schweiz ansässig sind?
Also es ist wirklich erstaunlich, dass diese Schweizer Firma, die Allseas heißt und im Kanton Freiburg ihren Hauptsitz hat, das heißt, die ein zentraler Player ist. Also wahrscheinlich der wichtigste Player, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem deshalb, weil sie in diesem Geschäft mit so Hochseeschifffahrt, Spezialschiffen schon sehr lange dabei sind, schon seit Jahrzehnten. Das heißt, sie haben Spezialschiffe, riesige Spezialschiffe, mit denen sie zum Beispiel Ölplattformen aufbauen und wieder abbauen können oder auch mit denen sie Pipelines verlegen. Und die haben dann eben Ende der Nullerjahre entdeckt, dass eben das auch ein neues Geschäftsfeld ist. Sie haben auch ein Schiff umgebaut, das speziell für dieses Deep Sea Mining. Das in der Schweiz sind, hat vor allem steuerliche Gründe. Die Firma wurde gegründet auch von einem...
Die tollen Häfen können es nicht sein.
Die tollen Häfen sind es nicht, nein. Es ist eine private Firma, gehört eigentlich einer einzelnen Person wahrscheinlich. Einem Niederländer, der in Kolumbien geboren wurde, Entschuldigung, in Venezuela, aber inzwischen auch Schweizer geworden ist. Edward Herrema heißt er. Also das heißt, die haben einfach an Eigentümer ausgewiesen in der Höhe von 14 Milliarden und ihr Jahresgewinn war damals irgendwie knapp 200 Millionen und versteuert haben sie 2,5 Millionen in Freiburg.
Und du schreibst auch in deinem Text, dass diese Firma Allseas beteiligt ist an noch weiteren Firmen, die auch in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Ist denn da so ein Netzwerk entstanden, industrielles, von so Großfirmen, die sich um das Deep Sea Mining Rechte jetzt bemühen?
Genau, also eben Großfirmen, das ist ja eben das Interessante. Wir sind hier noch in einem Bereich, wo so die Pioniere am Werk sind. Und das ist auch sehr spekulativ. Die wissen ja auch nicht, ob sie da wirklich das erfolgreich irgendwie hinkriegen. Sie müssen ein Okay haben von den Staaten. Es spielen ganz viele Faktoren rein. Und dann haben sie aber... gibt es eine Firma, die heißt The Metals Company in Kanada, die ist an der Börse in den USA, wird die gehandelt. Das ist eine börsenkotierte Firma. Das ist jetzt eine hochspekulative Firma, eigentlich wirklich wie so von Venture-Kapitalisten, also von Leuten, die einfach ihr Geld investieren wollen in ein so ein Projekt, wo sie, wenn sie Glück haben, haben sie das Hundertfache zurück und wenn sie Pech haben, dann ist es halb verloren. Diese Allseas sind an dieser TMC, also an dieser Metals Company, auch beteiligt. Sehr groß, sicher mit 18%. Auf jeden Fall, diese Metals Company, die haben drei Lizenzen für den Erkundung und die wollen auch, das sind die das total pushen. Die wollen auch möglichst schnell jetzt industriell abbauen, eben halt auch, weil sie total unter Druck stehen von ihren Aktionären und Aktionärinnen. Und
dieses Unternehmen ist so ein bisschen eine Wette darauf, genau, dass das bald mal ein lukratives Geschäft wird.
Absolut. Und die sind also der Gerald Barron, das ist so der CEO, der ist schon sehr lange, schon seit 20 Jahren in diesem Geschäft. Und Allseas hat sich dem wie angehängt. Also sie haben mit denen eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, eben geben ihm Kredite. Und dafür haben sie auch die Zusage, wenn dann die Gewinne sprudeln, dann bekommen sie dann extra viel. Es gibt noch eine belgische Firma, die im Geschäft ist, die heißt Deme. Dann neuerdings eine norwegische Firma, die hat das Geschäft von Lockheed Martin übernommen, einem großen US-Konzern, der ausgestiegen ist. Und dann gibt es russische und chinesische Staatsfirmen, die auch sehr stark involviert sind, wo man jetzt nichts wenig dazu weiß.
Und diese Firmen natürlich drängen darauf, dass sie ihr Geschäft machen können. Das heißt, sie wollen solche Schürfrechte haben. Und da ist natürlich die Frage, wie ist das auf der politischen Seite aus? Wie werden da diese Rechte vergeben? Und da gibt es die Internationale Meeresbodenbehörde, ISA, die tut diese Rechte im Wesentlichen verteilen. Seit wann gibt es denn die? Warum ist diese Organisation überhaupt gegründet worden, die ISA? Und welche Kompetenzen hat sie?
Also im Ursprung steht eigentlich ein sogenanntes Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, der UNO. Das ist 1994 in Kraft getreten, nachdem es 60 Staaten ratifiziert haben. Inzwischen sind es 167 Staaten oder 166 plus die EU. Dieses Seerechtsübereinkommen, das beinhaltet einerseits einen Seegerichtshof in Hamburg, also wie ein internationaler Gerichtshof, wo eben Streitereien verhandelt werden können, die sich auf Hochsee abspielen und wo kein Staat zuständig ist. So eben, im Prinzip geht es ja vor allem momentan um diese Clarion-Clipperton-Zone. Das ist zwischen Mexiko und Hawaii, also im Pazifik, wo jetzt vor allem Erkundungsmissionen, Forschungsmissionen laufen. Dort gibt die ISA eigentlich so wie Lizenzen, also die haben das wie so diese Clarion-Clipperton-Zone in verschiedene Teilbereiche eingeteilt. Und eben beispielsweise hat jetzt All Seas ein Teilbereich über Jamaika sich ergattert und das ist dann ein Gebiet so groß wie die Schweiz und Belgien zusammen. Und diese Metals Company hat über drei verschiedene Staaten drei solche Gebiete. Und dann national kann natürlich, haben die Länder ja eine 12-Meilen-Zone um ihr Gebiet herum, die an der Küste sind. Und dort können sie theoretisch eigentlich machen, was sie wollen. Das ist ihr souveränes Staatsgebiet.
Also wollte ich gerade sagen, was jetzt wirklich bei der ISA passiert?
Es ist jetzt einfach so eine Behörde, eine Einrichtung, wo jetzt halt Diplomatie stattfindet, wo es sehr unterschiedliche Interessen gibt. Die treffen sich mehrmals im Jahr in Jamaika. Es gibt ein Council, da sind nur 36 Mitgliedstaaten dabei und die sind eigentlich sehr entscheidend. Die vergeben diese Lizenzen und dann eben auch diese Diskussionen über ein Regelwerk, wie dann der Tiefseeboden ausgeweitet werden kann, die finden dann vor allem in diesem Council statt.
Und wenn diese ISA solche Schürfrechte vergibt, wie funktioniert denn das genau? Denn scheint, kann da jetzt diese Schweizer Firma oder die Kanadier Firma für Nauru, im Auftrag von Nauru, aber irgendwo ganz anders, nämlich eben da in der Nähe von Mexiko, nach diesen Manganknollen schürfen?
Einzelne Firmen haben eigentlich keine, können nicht sagen, ich hätte gerne eine Lizenz, sondern die müssen eigentlich wie gesponsert, heißt das da, von einem Staat. Und faktisch ist es natürlich so, dass diese Firmen sich Kleinstaaten geangelt haben. Nauru hat irgendwie 12.500 Einwohner, ist einer der kleinsten Staaten überhaupt. Und die bekommen Geld von dieser Metals Company, damit sie eben dann der Sponsor sind. Und die Metals Company ist auch dank diesem Nauru direkt an der Konferenz beteiligt. Die sind Teil der Delegation. Also es ist für so Firmen wie TMC oder vor allem für TMC ist das sehr eine gute Möglichkeit, da in dieses Uni-Gremium reinzukommen, was natürlich auch sehr seltsam ist, eben, dass das so ein Gremium, das das Erbe der Menschheit irgendwie verwalten soll, dann unterwandert wird von einem profitorientierten Betrieb, der eigentlich nur ein Interesse hat, nämlich Gewinn zu machen für seine Aktionäre. Und weil das alles ihnen viel zu lange dauert, hat jetzt diese Metals Company über Nauru so eine seltsame Klausel in Anspruch genommen, diese Zwei-Jahres-Regel. Das heißt, die haben eigentlich 2021 gesagt, wir möchten, dass innerhalb von 2 Jahren diese Regeln fertiggestellt sind. Und sonst werden wir einfach einen Antrag stellen auf Abbau. Und wir haben dann das Recht dazu. Das ist so ihre Interpretation. Es ist sehr viel auch politisch, also was diese Staaten dann letztlich entscheiden. Also es gibt ein Gesetz, es gibt die Vereinbarung, aber wie man die dann ausgestaltet, das ist letztlich den Staaten auch überlassen. Ja, das spielt sehr viel eben dann halt auch Geopolitik, rein wahrscheinlich Machtpolitik.
Während den Verhandlungen des Rats der ISA ist auch Greenpeace vor Ort. Greenpeace kritisiert an der ISA, dass sie nicht unabhängig ist. Jedes Mal, wenn ein Tiefseebergbauunternehmen einen Antrag auf Erkundung des Meeresbodens für den Bergbau stellt, so schreibt Roland Giesin von Greenpeace Rights, erhält die ISA 500.000 US-Dollar. Die ISA habe noch nie einen Antrag abgelehnt und verfüge über enge Kontakte zu den Bergbauunternehmen, die sie regulieren sollte. Sehr fraglich also, ob diese Behörde wirklich taugt, um das gemeinsame Erbe der Menschheit wirklich im Sinne der Menschheit zu regulieren. Und noch eine Anmerkung zu Nauru. Nauru ist zwar definitiv kein Player der Geopolitik, aber werfen wir trotzdem kurz einen Blick auf die Pazifikinsel. Warum bietet gerade der drittkleinste Staat der Erde seine Unterstützung für den Tiefseebergbau an? Naurus Geschichte ist eine große Tragödie. Einst wurde Nauru als Paradies auf Erden beschrieben. Heute ist die Insel total verwüstet. Was ist geschehen? Auf Nauru wurde Phosphat entdeckt. Erst wurden die Phosphatvorkommen von Großbritannien, Australien und Neuseeland ausgebeutet, während die InselbewohnerInnen von Nauru leer ausgingen. Doch nach der erkämpften Unabhängigkeit wurden die InselbewohnerInnen sehr schnell sehr reich. In einem Artikel im Spiegel steht: Villen, Autos und Koffer voller Geld. Die Bewohner Naurus lebten in den 70er Jahren in Saus und Braus. Leider verwüsteten sie mit ihrem Lebensstil ihr eigenes Land, während sich die Phosphatvorkommen langsam erschöpften. Anfangs der Nullerjahre lag die Wirtschaft am Boden. 90% der EinwohnerInnen waren arbeitslos. Dann entdeckte die Regierung eine neue Einnahmequelle. Heute bietet die Insel Heimat für Briefkastenfirmen und Steuerflüchtlinge. Und nun also könnte auch das Deep Sea Mining eine neue Perspektive sein. Andere Inselstaaten sind skeptischer, wenn Großmächte oder Großunternehmen mit Versprechen locken. Nauru dient ihnen als eines der Negativbeispiele. Außerdem hängt das Leben vieler indigener Völker vom Meer ab. Viele Indigene wehren sich gegen den Tiefseebergbau und haben ihre Einwände bei der ISA eingebracht.
Und jetzt hat ja nicht nur Nauru, also dieser 12.500 Einwohnerstaat, sondern auch zum Beispiel Norwegen hat in letzter Zeit angekündigt, sie wollen mehr unternehmen im Bereich des Deep Sea Mining. Und andererseits gibt es Staaten, 25 Staaten, die sich für ein Moratorium ausgesprochen haben. Würdest du sagen, diese Auseinandersetzung um das Deep Sea Mining ist jetzt in einer entscheidenden Phase?
Ja, ich glaube schon. Also das ist jetzt, also mindestens sagen mir das auch viele Leute, die das seit Jahren beobachten. Heikle Phase, wo das eben auch kippen könnte. Und du hast Norwegen erwähnt. Norwegen ist eben ein Staat, der auch schon angekündigt hat, dass er eben innerhalb seiner Zone Tiefseebergbau betreiben möchte. Weil eben Norwegen auch gegen den Nordpol hin halt auch sehr viel auch eigenes Territorium für sich beansprucht, weil es dort eben nicht so klar ist. Eben da gibt es Inseln und Eis und so können sie relativ weit hinausfahren und Bergbau betreiben. Das ist so die Idee. Und sie haben ursprünglich sogar gesagt, sie möchten kommerziell abbauen. Jetzt sagen sie auch nur, es ist eine Erkundungsmission. Aber natürlich, wenn die dann das tatsächlich machen würden, dann das Spiel wäre dann plötzlich anders. Dann fänden da vielleicht andere Staaten, ja, dann möchten wir aber auch und so. Es gibt inzwischen 25 Staaten, die für ein Moratorium sind. Und die Beweggründe dieser Staaten, es ist auch nicht hundertprozentig jetzt rein naturschützlerisch wahrscheinlich. Also es gibt auch, oder mindestens habe ich...
Ich wollte gerade fragen, weil unter diesen Staaten ist immerhin auch die Schweiz, aber auch Frankreich und Deutschland, also Staaten, die sonst auch gerne auf industrielles Wachstum setzen und die neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind, sagen wir mal so.
Also Frankreich...
Weißt du, wie das gelaufen ist, warum sie das jetzt machen?
Da kann man nur spekulieren. Also ich weiß es wie bei der Schweiz. Bei der Schweiz, die haben einfach wirklich zwei Professoren beauftragt, Thomas Fröhlicher von der Uni Bern und Samuel Schakal von der Uni Lausanne. Die haben eine Studie gemacht über Tiefsee Mining und deren Fazit war, man weiß viel zu wenig und es ist deshalb auch nicht möglich, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Umweltschutzmaßnahmen, wenn man diesen Tiefseebergbau machen würde. Und aufgrund dieser Studie hat dann der Bundesrat entschieden, sich diesen Moratoriumsstaaten anzuschließen. Als Staat, der jetzt nicht mal eine Küste hat und so, also sehe ich auch wenig Grund,
Frankreich hingegen hätte natürlich Zugang zu recht viel Küste und Meer.
Das ist in Frankreich will sogar ein Verbot und Deepsea Mining. Und da hat mir jetzt auch zum Beispiel jemand gesagt, der aus dieser Business-Community kommt, der auch beteiligt war an kommerziellen Interessen, das sei typisch Frankreich, die haben einfach eben sehr viele eigene Küsten, die haben ja auch Inseln, wo sie eigentlich darauf spekulieren, dass sie dann dort einfach irgendwann selber innerhalb ihres Gebietes abbauen können. Also das war seine Unterstellung.
Ja. Das heißt, bösartig.
Ich kann das einfach wiedergeben und sagen, ja, das ist eine Sicht. Und ich glaube aber schon auch, dass die Umweltorganisationen schon sehr viel bewirkt haben. Die haben in den letzten Jahren sehr viel Druck gemacht, auch gerade auf die westeuropäischen Staaten, dass sie eben sich für ein Moratorium einsetzen oder ein Verbot. Und das hat sich ja auch was bewirkt. Also gerade jetzt im Beispiel Deutschland, glaube ich, dass das relativ wichtig war.
In anderen Ländern, interessanterweise, ist die USA ja noch nicht Mitglied der ESA. Wird ein bisschen Druck in andere Richtung gemacht und da ist jetzt ein Brief öffentlich geworden, den PolitikerInnen und Militärs aus den USA, unter anderem auch Hillary Clinton, unterzeichnet haben, die jetzt fordern, dass die USA der ESA beitreten soll und sich für das Deep Sea Mining interessieren soll, weil, ich fasse salopp zusammen, man kann es ja nicht den Chinesen und Russen überlassen und überhaupt, das ist nicht salopp, das ist ein Zitat, es geht um strategische Mineralien und um Billionen US-Dollar. Wenn man diese Motivationen hört, welche Chancen räumst du denn den Gegnern des Deep Sea Mining ein? Was könnten die realistischerweise bewirken und was können diese 25 Staaten, mit welchen Motiven sie auch immer das Moratorium fordern, realistischerweise bewirken?
Ja, ich denke, es ist wirklich alles noch offen. Also bei den USA kann man sagen, dass die sind ja nicht da dabei, weil sie einfach ihre Souveränität nicht preisgeben wollten. Also der Senat hat das geblockt, der hat das nicht ratifiziert. Und dann, der Punkt ist dann, dass immer wieder kommt vor den Wahlen auch dieses Thema. Das heißt, dass Kräfte, die halt irgendwie diese ganze Diskussion über Abhängigkeit von Rohstoffen aufs Tapet bringen, das einfach wollen, dass die USA an diesem internationalen Übereinkommen mit dabei ist. Ob das auch dort die Idee ist, dass man wirklich das im großen Stil ausbeutet. Ich glaube eben, das ist wirklich noch offen. Man muss schon sehen, also die Firma, die das total pusht, eben die haben eigentlich primär Profitinteressen und die sind eh am Rand eigentlich. Die müssen irgendwie liefern, sonst sind die weg vom Fenster. Und das ist die Frage, also ob das wirklich so schnell geht. Ich denke mir, dass es länger gehen könnte, dass es auch vielleicht dann doch nicht kommt, weil man auch merkt, dass man das nicht braucht, dass es zu teuer ist. Das ist eine, sagen wir mal, eine positive Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch dann wie so Eigendynamiken, die eintreten können. Das ist diese geopolitische Ebene halt, eben die dieser Brief ja auch andeutet mit Russland und China, die schon dabei sind. Und also Angst eigentlich, man verpasst den Zug, dass dann plötzlich ein Land von sich aus losschlägt und dann, dass es dann zu so einer Kaskade kommt, dass dann andere Länder auch finden, dann machen wir das auch. Vielleicht auch unilateral, und das habe ich auch gefragt, eben diese Leute, die da in dieser ISA sind, was ist denn, wenn plötzlich ein Land von sich aus trotzdem damit loslegt? Und das kommt halt darauf an, welches Land, oder? Wenn das die USA ist oder China, also das ist dann eben die Frage, wie reagieren die Staaten? Es ist alles so, es ist eben nicht so klar, weil wir ja in einer sehr schwierigen geopolitischen Situation sind. Es ist vieles nicht so, die ganzen Regeln, oder? Die sind nicht so ganz sicher. Und das ist dann halt auch die Gefahr, dass dann plötzlich jemand loslegt und dann andere nachziehen.
Man kann nur spekulieren, welcher Staat sich in Zukunft wie zum Deep Sea Mining verhalten wird. Eine Spekulation, über die wir bereits jetzt eine treffsichere Aussage machen können, ist über den Aktienkurs der The Metals Company. Dieser liegt heute bei 1,60. Vor 3 Jahren lag er noch bei 10 US-Dollar. Der Wert ist über die Jahre mächtig in die Tiefe gestürzt. Wie geht es weiter? Die nächste ISA-Versammlung findet im Juli 2024 statt. Dort werden Greenpeace und andere Umweltorganisationen von der ISA ein Moratorium für den Tiefseebergbau fordern. Es bleibt abzuwarten, ob die Ausbeutung der Meere aufgehalten werden kann. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek. Alles klar, alles klar.